Ich selber betitel mich als Schlampe, einfach wahrscheinlich, um mich nicht mehr verletzen zu lassen. Für mich war das normal, dass Männer mich scheiße behandeln. Ich hatte Angst vorm Alleinesein. Ich konnte nie lange alleine sein. Ich habe es ja auch so erlebt. Mir wurde das immer gesagt, du brauchst einen Mann.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Help FM, unserem Selbsthilfe-Podcast. Am Mikrofon begrüßt euch Oliver Geldener und ja, diesmal, haltet euch fest, geht es um Sünde, aber auch um Sühne, vielleicht auch um Schuld. Und das alles bespreche ich mit der Autorin Jette Jansen, die extra aus Bernburg gekommen ist, hier in unser schönes Potsdam. Herzlich willkommen, Jette.
Ja, hallo. Danke fürs Einladen auf alle Fälle.
Freut mich, dass wir jetzt hier mal so zusammensitzen. Du hast gerade ein Buch frisch rausgebracht. Also im Februar kam es raus und das heißt Das Sündenmädchen. Und es ist, das darf ich ja verraten, ein autobiografischer Roman. Das heißt, es geht auch natürlich ganz stark um dich, um deine Person, um dein Leben, um deine Erfahrungen. Wie viel Sünde steckt denn in dir?
Oh, ziemlich viel Sünde. Also erstmal heißt es auch Chroniken einer Schlampe, das ist ganz wichtig.
Der Untertitel, ja.
Das ist der Untertitel, also ohne den Untertitel ist es sehr schwierig auch zu finden. Wie viel Sünde steckt da drin?
Oder wie viel Schlampe, dann machen wir es gleich so.
Ja, also Schlampe sehr viel, wobei...
Aber es ist auch immer eine Frage der Perspektive.
Genau, richtig. Also ich selber betitel mich als Schlampe, einfach wahrscheinlich, um mich nicht mehr verletzen zu lassen, dass jemand andere das zu mir sagen.
Du gehst in Vorleistung quasi, ne?
Ja. Genau, richtig. Aber Schlampe kann man ja sehr schnell sein. Also Schlampe sagen ja auch manche Männer, wenn die Frau nicht möchte, ja, dann bist du halt eine Schlampe. Und ist ja auch eher ein Mittel, um jemanden zu beleidigen oder zu verletzen oder auch zu vernichten.
Zu dominieren. Genau.
Richtig.
Schlampig heißt auch schon mal unaufgeräumt. Beim Fußball ist ein Pass, der nicht ankommt, schlampig gespielt. Ne? Das ist ein weiter Begriff und da sind wir ja schon mal beim ganz interessanten Thema. Also die Gesellschaft vielleicht hat so einen Begriff, ja, von Schlampe und das bedeutet ja auch mal, es wird eine Norm definiert und wer der nicht entspricht, ist dann eben schon ein Außenseiter. Die Frage ist ja, was ist dann, was würdest du sagen, ist an dir Schlampe und vielleicht eben auch gerade nicht?
Also wenn jetzt Schlampe, was ja viele assoziieren mit Frauen vor allem auch, ja, die belebtes Sexualleben haben und sich eben auch austoben, dann eben eine Schlampe sind, dann bin ich das wahrscheinlich.
Und im Mittelalter wärst du eine Hexe dann gewesen, das war nicht dasselbe. Also eine selbstbewusste Frau quasi, die sich nicht so ohne weiteres dann irgendeinem gesellschaftlichen Normideal unterwirft. Allerdings hast du dich häufig den Männern unterworfen.
Genau, richtig.
Wie ist es denn dazu gekommen?
Ja, wie ist das dazu gekommen? Also ich bin ja auch Opfer von Missbrauch geworden, in sämtlichen Variationen, auch schon in der Kindheit Missbrauchserfahrungen gemacht und habe dann als junges Mädchen auch ein sehr ausgeprägtes Sexualleben geführt. Für mich war das schon immer auch als Kind irgendwie faszinierend, Sex zu haben. Komischerweise.
Gab es da ein Schlüsselerlebnis? Hast du was im Fernsehen gesehen? Hast du deine Eltern mal beim Sex erlebt? Oder?
Also meine Eltern jetzt Gott sei Dank nicht beim Sex, aber ja, auch schon Pornos gesehen. Sehr zeitig aufgeklärt gewesen und ja, auch schon sehr zeitig angefangen, an mir selber rumzuspielen.
Du warst frühreif auch.
Ich war sehr frühreif und hatte da auch wirklich schon sehr abnormale Fantasien, würde ich jetzt mal so bezeichnen. Und das war für mich einfach so, ja, dieses sexuelle Erlebnis zu haben, so wie ich es mit mir selber mache, hatte ich halt auch den Gedanken, dass das dann auch so beim Sex ist und konnte es eigentlich gar nicht abwarten, eigentlich Sex zu haben. Und ja, habe das jahrelang eben wirklich so durchgezogen.
Wann war dein erstes Mal? Da warst du relativ jung.
14 war ich da, genau. Das war natürlich sehr frustrierend. Auch das zweite Mal war sehr frustrierend.
Ging es wahrscheinlich vielen oder allen, oder?
Ja,
nie so, wie man denkt.
Wahrscheinlich. Und ich muss ehrlich sagen, also ich hatte wirklich sehr viel wechselnde Partner. Es waren auch teilweise Männer, die doppelt so alt waren wie ich, wo aber dann irgendwie der Spaß dann auch nicht mehr im Fokus war. Also weshalb ich es eigentlich gemacht habe oder machen wollte, das war ja nie gegeben.
War es Ablenkung dann? Oder wolltest du Bestätigung?
Ich wollte, glaube ich, eine Bestätigung und war auch immer süchtig nach diesem Gefühl, verliebt zu sein. So ein bisschen dieses Bauchkribbeln zu haben. Wahrscheinlich diese Endorphine, die haben mir irgendwie gefehlt.
Ist ja wie ein Drogenrausch, so ein bisschen, diese Verliebtheitsphase.
Richtig.
Ja. Aber das ist ja auch immer eine Kompensation. Und jetzt muss man nochmal gucken, wo du herkommst. Also du bist ja auf dem Land aufgewachsen, aber du hattest so ein bisschen deine Ursprungsfamilie, kann man sagen, Pech. Insofern, du warst kein Wunschkind, du bist einfach so passiert. Deine Eltern waren noch sehr jung, haben sich früh getrennt. Dann hast du wechselnde Partner von deiner Mutter erlebt.
Ja.
Bei dem einen Partner gab es sogar Missbrauchsvorfall. Das zieht sich sogar dann noch bis hin zu deiner Tochter. Also da kommen wir ja dann auch noch drauf in dieser Sendung. Und dann hast du daraufhin wahrscheinlich, also jetzt könnte man sagen, wir in der Selbsthilfe sind ja immer so, dass man auch alles reflektiert, spiegelt und versucht eben Gründe zu finden, Ursachen, damit man die bekämpfen kann. Und bei dir würde man dann natürlich sagen, ja, da fehlte natürlich die Liebe, die Anerkennung, die Bestätigung. Also du bist es nicht gewöhnt, dass du so, wie du bist, ausreichst und gut bist.
Genau, richtig, so kann man das sagen. Und die Männer, die meine Mutter hatte, da war ja auch bei einem körperliche Gewalt, also der mich dann auch geschlagen hat. Für mich war das normal, dass Männer mich scheiße behandeln. Ja. Also alle männlichen Bezugspersonen in meinem Leben haben mich in irgendeiner Art und Weise irgendwie enttäuscht oder denen war ich nicht gut genug.
Ja. Von deinem leiblichen Vater angefangen, ne?
Von meinem leiblichen Vater angefangen, ja. Wobei der, glaube ich, noch der einer der wenigen ist, die es irgendwie trotzdem auch mit mir ernst gemeint haben. Aber wahrscheinlich er auch nie so richtig an mich rangekommen ist, weil meine Mutter das auch nicht zugelassen hat. Und ich seinen Frust eben auch immer abbekommen habe und das alleine auf mich projiziert habe. Also ich dachte, ich bin das Problem, ich bin die Schlimme. Und deshalb, glaube ich, habe ich mir dann auch von vielen Männern eben viel gefallen lassen, weil ich es nicht anders kannte. Man lebt diese Opferspirale immer weiter. Ja. Also man fühlt sich auch als Opfer. Und ich habe nie drüber nachgedacht, dass ich das selber in der Hand habe, dass es auch anders sein könnte.
Ja, das ist wirklich so, hast du genau richtig erkannt, das finde ich auch. Das fängt auch schon mit deiner Mutter, jetzt könnte man sagen, die Frauenlinie bei dir wahrscheinlich hat das alles schon, also du hast da ungünstige Voraussetzungen gehabt, es musste alles eigentlich so kommen. Das ist sogar völlig logisch, wie du dich verhalten hast. Das zog sich allerdings recht lange dann hin. Wann war denn so der Punkt, wo du sagst, da habe ich es jetzt erkannt und seitdem ändere ich was? Weil du hast ja alles durch. Also es ging ja bis hin zu Porno, das ging bis hin zu Drogenmissbrauch natürlich und die ganze Palette dann. Wann war so der Punkt der Umkehr?
Also Drogenmissbrauch, muss ich jetzt dazu sagen, außer Marihuana war da nichts weiter. Substanzen halt, ne? Also später.
Aber exzessiver Konsum auch teilweise.
Ja, das auf alle Fälle. Und auch wirklich Freundeskreis, die auch wirklich Heroin und schlimmere Sachen einfach durchweg genommen haben. Also ich hatte damit immer Berührungspunkte. Ja, nehme auch wirklich Substanzen regelmäßig, bin davon abhängig.
Was nimmst du jetzt noch?
Ja, also ich nehme Teledin und Benzos, wobei die eine Funktion...
Das sind jetzt für unsere Hörer nur nochmal, das sind hohe... Was sind das, Psychopharmaka? Oder?
Genau, das sind Psychopharmaka, die auch schwer abhängig machen und auch einfach so diese Gedanken ein bisschen lösen, wo man sich so ein bisschen auch erleichtert fühlt. Und ich denke, dass die mir schon ein Stück weit, ich will das jetzt nicht verherrlichen, aber das Leben gerettet haben in einer Phase, wo es mir sehr schlecht ging. Ja. Hatten die eine Funktion.
Also hast du auch Depressionen, seitdem du 23 bist ungefähr so?
Eher wahrscheinlich. Mhm. Ja, habe ich. Wobei aber komischerweise, seitdem ich jetzt alleine bin, nicht mehr solche Löcher habe und auch...
Die kamen durch die Partnerschaften wahrscheinlich.
Genau, richtig. Ja.
Denke ich auch, das gehört alles so zusammen. Aber jetzt nochmal so der Moment, es gibt ja in deinem Buch so die Stelle, also es gibt natürlich wechselnde Partnerschaften, die ganzen Männernamen bringe ich da durcheinander, wo ich das Buch gelesen habe.
Ich auch.
Du auch, na dann Gott sei Dank. Aber es gibt ja so einen Punkt, in Bayern war das, da hattest du mit dem letzten, also im Buch heißt da René, zusammen ein Haus, wie auch immer, einen Haushalt, du hast einen Kredit aufgenommen. Ihr habt versucht nochmal wahrscheinlich so ein geregeltes Familienleben mehr oder weniger auf die Beine zu bringen mit Hund und Kind und allem Möglichen. Und da bist du irgendwann ausgezogen ins Frauenhaus sogar. Ist das so ein Punkt im Rückblick, wo du sagst, da beginnt eigentlich so meine Befreiung?
Ja, also die hat schon anderthalb Jahre vorher begonnen, als wir weggezogen sind. Ich habe neben meiner Mutter gelebt. Also, und da war ja auch immer dieser Missbrauch präsent, der früher passiert ist mit meinem Stiefvater.
Der war ja immer da.
Der war immer da, richtig.
Hans heißt es am Buch?
Genau, richtig. Der war immer da. Und meine Mutter hat mich ja auch immer runtergemacht und hat auch durch meine Kinder quasi auch immer meine Grenzen überschritten. Also,
und du konntest mit ihr auch nicht drüber reden, ne?
Nein, das konnte ich nicht. Und erst als wir weggezogen sind, habe ich eine Selbsthilfegruppe angerufen und habe wirklich das erste Mal geäußert, dass ich Missbrauch erlebt habe. Das habe ich bis dahin immer verdrängt, weil das ja keine Penetration in dem Sinne war als Vergewaltigung, sondern es waren andere Übergriffe, die dort stattgefunden haben.
Was waren das für Übergriffe? Hat er dich angefasst?
Oder? Er hat mich angefasst, ja. Also er hat, die Badtür war nie abgeschlossen, die durfte auch nicht abgeschlossen sein. Er ist immer reingekommen, zufällig, wenn ich auf Toilette war. Oder er hat sich wirklich so entblößt, wenn ich auch im Bad war. Also das Schlimmste war mal, was ich erlebt habe, dass er in meine Unterwäsche ejakuliert hatte. Und das waren aber immer so kleine Fetzen, die ich mitbekommen habe und die ich verdrängt habe bis zum gewissen Grad, bis es dann irgendwann so offensichtlich war, was da passiert. Und das hat, glaube ich, bei mir alle Synapsen irgendwie gesprengt in meinem Kopf. Aber erst als ich wusste, dass räumlicher Abstand zu meiner Mutter auch ist und zu Hans, erst da habe ich wirklich angefangen, ja, das Problem liegt nicht nur bei mir, sondern bei meiner Familie, die mir das antun.
Ja.
Und da hat dieser Heilungsprozess eigentlich schon angefangen.
Mhm.
Und dann eben...
mit dem Erkennen beginnt es ja. Also du hast es erstmal erkannt, dass diese ganze Familie dir nicht gut tut. Und momentan bist du wahrscheinlich auch ziemlich von denen entfernt, oder?
Total. Gibt gar keinen Kontakt mehr, wobei das schon manchmal schlimm ist, weil Familie ist ja auch wie so ein Entzug. Wenn du dich entschließt, deine Familie... also diesen Familienbund zu verlassen,
klar.
Dann hat das schon so eine Art Entzugserscheinung, gerade jetzt so zu Feiertagen. Also Ostern war ganz schlimm, da war ich schwerst depressiv.
Jetzt lebt ja der Hans gar nicht mehr. Du könntest ja theoretisch mit deiner Mutter, aber du möchtest nicht mehr.
Nein,
und sie hat das alles gedeckt mit ihrem Verhalten, oder? Und das kannst du ihr wahrscheinlich so auch nicht verzeihen, ne?
Kann ich nicht. Also vor allem, weil sie ja auch sagt, dass ich lüge und überall Falschwahrheiten verbreitet. Und
also sie kämpft um ihr heiles Bild noch.
Ich
will es nicht wahrhaben.
Richtig, ich denke auch, dass sie ein Stück weit diesen Missbrauch unterstützt hat. Und,
also sie hat es gewusst auf alle Fälle, oder?
Sie hat es gewusst und...
Möglicherweise hat sie dich benutzt, um die Partnerschaft aufrechtzuerhalten.
Sonst genau, richtig.
Gegangen.
Das
hat
kann
dich
sein.
Als Kind einfach benutzt. Und was war dann eigentlich mit deiner Tochter? Weil du ja sagst, aber der Missbrauch ging weiter.
Der ging dann weiter, ja.
Also von Opa, Stiefopa war der ja dann quasi. War das ähnlich wie bei dir?
Also alles weiß ich tatsächlich gar nicht. Ich habe irgendwann aufgehört, mit meiner Tochter darüber zu sprechen, weil das alles noch recht frisch ist. Der Missbrauch, der muss angefangen haben, als sie 5 war. Ich habe das so weggedrängt, dass meiner Tochter das Gleiche passieren könnte. Also ein Teil wusste es, dass das irgendwann mal passieren wird. Und der andere Teil war so ohnmächtig wahrscheinlich, sich das vorzustellen.
Also deine Tochter war auch alleine dort, ne?
Die war öfters eben auch dort. Es ist dann ein Übergriff passiert, als die in den Weihnachtsferien dort waren, also meine kleine Tochter und meine große, der war so schlimm und da hat sie sich eben mir anvertraut und wir haben dann auch Strafanzeige tatsächlich gestellt. Und da war dann für mich wirklich klar, dass ich auch meine Mutter jetzt komplett diesen Kontakt abbrechen muss. Es gibt einfach Menschen, die sollte man wirklich meiden. Also da hilft auch nicht irgendwie gut zureden oder das nochmal probieren, weil das Problem war ich ja nicht oder meine Tochter, sondern die anderen. Quasi,
genau,
die man ja nicht ändern kann.
Richtig. Das Problem war ja, wie wir es ja schon vorhin gesagt haben, ne, dass du immer dachtest, du hast Teilschuld oder die ganze Schuld, oder? Und
genau.
An dem ganzen Verhalten und so weiter und so fort. Und das hat deine Mutter dir auch ein bisschen gespiegelt oder dich immer auch in diese Richtung gedrängt. Und insofern ist es toxisch, kann man sagen. Toxische Beziehungen, die dich eher runterziehen. Ne?
Mhm.
So, das ist ja auch alles erst vor ein paar Jahren so passiert, dass du diese Erkenntnis hattest, ne?
Genau, richtig.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
Dann aber der Auszug aus dem Haus jetzt in Bayern und du bist ins Frauenhaus. Da geht man ja nur auch wirklich nur dann hin, wenn es wirklich Not am Mann ist. Was hat dich da hingetrieben?
Ja, also ich war ja davor schon mal ein halbes Jahr, bevor ich hier nach Bernburg, dann nach Sachsen-Anhalt ins Frauenhaus bin, war ich ja schon mal im Frauenhaus. Das Problem war nur, dass das zu nah an meiner Wohnung dran war.
Mhm.
Und ich bin zu meinem Partner wieder zurück und habe gedacht, ja, wir können das nochmal ändern.
Mhm.
Der Trugschluss, dass man andere ändern kann, das... glaube ich, diese Erkenntnis, wenn man die einmal hat, dass man nur sich selber ändern kann.
Man kann sich nur selber ändern, genau.
Genau, der hat mich dann dazu geführt, nochmal ins Frauenhaus zu gehen. Und ich wollte eigentlich in Bayern bleiben, aber die Frauenhäuser sind teilweise so voll, die Kapazitäten.
Oh.
Und gerade Frauen mit Depressionen werden in vielen Frauenhäusern auch nicht aufgenommen.
Oh.
Das war dann auch noch ein Problem und es blieb dann halt nur noch das Frauenhaus in Bernburg.
Aber bist du geflüchtet vor deinem gewalttätigen Partner oder warum? Also die meisten flüchten ja deshalb.
Ja, definiere jetzt mal Gewalt. Das ist nämlich genau das, warum ich wahrscheinlich so lange gezögert habe, weil körperliche Gewalt in dem Sinne nie eine Rolle gespielt hat. Das war eher diese psychische Gewalt und auch die Gewalt an meine große Tochter. Und dadurch, dass die erst diesen Missbrauch erlebt hat und mein Ex-Partner hat wirklich dieses Kind so malträtiert, verbal, dass das für mich, ich habe dann irgendwann eingesehen, dass der sich nicht ändert, dass wir das nicht in den Griff zusammenbekommen als Familie und dass ich jetzt hier die Verantwortung habe und die Verantwortung.
Für die Kinder, das hat dir die Kraft gegeben.
Genau, ich habe davor immer gedacht, anderen übernehmen das für mich, diese Verantwortung. Und da habe ich einfach gecheckt, das geht nicht. Und als ich das so für mich klar definiert habe, dass ich hier weg muss, war ich so ruhig. Ganz ehrlich, also ich wusste nicht, was passiert, wie es uns gehen wird. Werde ich noch irgendwelche Möbel noch sehen aus diesem Haus, was passiert. Aber es war mir alles egal. Also ich war in diesem Frauenhaus mit meinen Kindern und also ich war so innerlich total ruhig. So ruhig war ich noch nie.
Aber es ist meistens ein gutes Zeichen, dass man auf dem richtigen Weg ist, glaube ich. Du warst ja ganz bei dir. Ich finde oder so erlebe ich dich als eine sehr starke auch Person und eine starke, selbstbewusste Frau. Und ich glaube, dass du jetzt endlich so langsam wirst, wie du eigentlich bist, ne? Und davor unter deinem eigentlichen Wert gespielt hast, aufgrund dieser Herkunft.
Definitiv. Also ich glaube, dass so dieses Potenzial, was ich habe, ich wusste schon immer, dass ich irgendwann mal was mache. Echt, hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen krass an, aber dass ich irgendwann mal was mache, was bedeutend ist für andere auch. Das wusste ich schon immer und dass ich auch was schreiben möchte.
Echt?
Aber,
schon früh, ja? Ja. Interessant.
Also das war schon für mich, dass ich schon so mit 10, 11 wusste eigentlich, dass ich mal ein Buch schreiben werde über mein Leben. Das war, ja.
Interessant. Das hast du jetzt endlich gemacht.
Genau. Das Buch hat 2 Jahre lang gedauert und ich hatte schon noch in Bayern, als ich noch zusammen war mit meinem Partner, angefangen, das zu schreiben. Und die ersten Kapitel lassen auch noch offen, ob er jetzt wirklich quasi diese Person ist, der mir geschadet hat. Also, weil ich da mir selber noch nicht sicher war, inwiefern ich da jetzt die Hauptverantwortung vielleicht habe.
Beides. Also es bedingt sich gegenseitig. Ich meine, du hast meiner Meinung nach auch die ganzen Partner, wenn sie nicht jede einzelne Beziehung durchgehen, waren ja entsprechend immer demselben Muster und du hast dich eigentlich ihnen nicht verhalten und dann zieht man immer auch denselben Typus Mann an.
Genau, richtig.
Und du warst auf der Suche, wahrscheinlich wie alle Frauen, nach dem Richtigen, nach dem Cowboy, der
dich mitnimmt. Ja, wird einem ja so suggeriert als junges Mädchen,
genau,
wenn man sich schon
aber du bist an die Arschlöcher geraten. So. Und da, das bringst du auch teilweise mit. Da kann man sich nie selber von frei machen. Also man ist ja selber auch diejenige, du erwählst die ja trotzdem.
Ja.
Es gab ja einen Punkt, wo du ja gesagt hast. Und
natürlich.
Das kannst nur du ändern. Genau. Und jetzt wirst du ja sehen. Und wenn die Partnerschaften sind ja auch immer ein Spiegel. Ja. Also wenn du dich weiterentwickelst, wirst du definitiv andere Männer anziehen. Oder die Arschlöcher würden sich dann auch an dich gar nicht mehr rantrauen, weil die suchen ja nur Frauen, die sie wohl sind und die sich dominieren lassen. Und das hast du früher vielleicht mitgebracht, aber wirst du jetzt nicht mehr mitbringen, denke ich.
Ja, ich denke immer, wenn ich jetzt so eine Partnerschaft hatte, dass mein Bauchgefühl eigentlich schon immer wusste, dass da was nicht ganz rund läuft. Dass dieser Mensch vielleicht doch nicht so ist, wie er vorgibt.
Ja.
Und ich mich dann aber immer sehr schnell emotional abhängig gemacht habe von diesen Menschen und dachte so, nee, das musst du jetzt aushalten.
Verliebst du dich schnell, oder?
Ja, ich habe mich sehr schnell verliebt immer.
War das die romantische Ader in dir? Weil du so immer auf der Suche warst nach dem Glück, so nach dem Liebesglück.
Ja, das war irgendeine Bedürfnisbefriedigung, jetzt ganz banal gesagt. Ich hatte Angst vorm Alleine sein. Ich konnte nie lange alleine sein. Ich habe es ja auch so erlebt. Mir wurde das immer gesagt, du brauchst einen Mann. Also meine Mutter hat mir das so beigebracht. Und du musst dir immer noch einen Mann warm halten.
Und die hat es dir genauso vorgelebt?
Ja, richtig.
Also deine Mutter konnte wahrscheinlich auch nie allein sein und war wahrscheinlich nie allein in ihrem Leben, ne?
Genau.
Und das ist ja erstmal das Frauenbild. Die Mutter ist ja mal das erste Frauenbild, das man dann hatte. Und jetzt, wo du gelernt hast, allein zu sein, macht sich das natürlich freier und selbstbewusster, das ist klar.
Und jetzt bin ich zu 100% dafür verantwortlich. Also wenn ich jetzt nochmal so etwas machen würde, dann sehe ich mich nicht mehr als Opfer, sondern dann bin ich zu 100% verantwortlich, weil ich es jetzt nämlich besser weiß.
Ja, du machst das, was du willst dann.
Ich mache das, was ich will und dann trage ich aber auch die 100% die Verantwortung dafür, was ich tue.
Momentan lebst du, wie gesagt, in einer kleinen, schnuckligen Stadt, Bernburg, an der Saale, mit deinen beiden Töchtern, ne?
Genau.
Wie sieht so dein selbstbewusstes Leben jetzt aus?
Das ist eher gerade so ein bisschen Überleben auch. Ja, ist ja auch nicht so einfach für mich jetzt so mit 2 Kindern komplett alleine zu sein. Aber wir haben unseren Tagesablauf. Kinder sind noch schulpflichtig, also es gibt halt
das
Strukturen.
Ja schon mal. Also du musst ja alles alleine machen, oder?
Richtig.
Die Kinder sind ja nie bei den leibenden Vätern, oder?
Ganz, ganz selten. Also die Kleine ist tatsächlich immer noch bei René ab und an mal in den Ferien. Da ist einfach die Bindung zu stark und das möchte ich auch gar nicht so unterbinden eigentlich.
Nee, du bist ja Vater, ja.
Richtig, und das ist auch seine gute Seite. Die Kleine ist sein Ein und Alles und von daher.
Aber du hast keinen Kontakt mehr mit ihm jetzt?
Nee, nur noch über was jetzt die Kleine anbelangt, um sich abzusprechen für die Ferien, ja. Und das sind auch so meine Kraftmomente, wenn die Kinder mal wirklich nicht da sind, wo ich auch alleine sein kann. Genau, ja, aber ansonsten arbeite ich noch ehrenamtlich, gebe noch so Sprachkurse für Migranten, ja, genau.
Und schreibst halt.
Und schreib. Richtig.
Schreiben ist ja in deinem Fall auch ein Akt der Selbstbewältigung und der Selbsthilfe, kann man ja sagen, ne? Also die Entscheidung, hast du ja schon gesagt, ist früh getroffen worden. Du hattest schon immer diese Ader. Aber das Buch zu schreiben, da geht's ja wirklich autobiografisch auch. Du gehst in alle Tiefen deines Lebens. Also der Titel ist ja nicht umsonst gewählt. Sündenmädchen, Chroniken einer Schlampe. Da nimmst du den Leser natürlich mit überall. Aber das war für dich auch erstmal ein Akt der Selbsttherapie, nehme ich an.
Absolut. Also ich hatte dann ein paar Szenen geschrieben, wo ich dachte, die sind jetzt fiktiv. Man muss es ja auch immer für einen Leser ein bisschen interessant schreiben. Und wo ich dann wirklich im Nachhinein überlegt habe, ob das nicht wirklich so passiert ist. Und ich habe beim Schreiben so einen Zugriff zu meinem Unterbewusstsein Das ist schon Wahnsinn, was man da alles reinpackt in das Buch.
Bist du dann auch manchmal in so einem Rausch gewesen beim Schreiben?
Ja, auch. Aber es gab auch Phasen, wo ich mich quälen musste, das zu schreiben. Ja, aber so ein Rausch kann man schon fast sagen, ja. Und dann auch immer wieder dieses Lesen und sich drüber wundern, was man da Geiles geschrieben hat.
Wem hast du es dann so gezeigt? Hattest du in deinem Umfeld so ein paar Vertraute, die mal lesen konnten, oder?
Ja, also ich habe schon meine Freundin immer damit genervt. Hab ihr ganz viel vorgelesen. Und ja, habe halt auch andere Autoren in meinem Freundeskreis, die dann auch immer wieder mal ein paar Passagen lesen durften. Ich mache ja auch noch eine Lesenacht in Bernburg. Da hatte ich dann auch schon mal bei der allerersten Lesung was vorgelesen, so wie das Publikum reagiert hatte. Die waren sehr schockiert.
Das war ja jetzt erst gerade?
Das war letztes Jahr im März, war die erste Lesenacht.
Oh. Aber in diesem Jahr hast du auch gelesen, jetzt, glaube ich. Bei der Lesung zumindest.
Genau, aber das war nicht die Lesenacht, das war für mich selber eine Lesung, genau.
Okay, und dann gibt es die nächste Lesenacht Anfang Mai jetzt.
Richtig, und da stelle ich ja dann das Buch auch vor.
Also da kann man dich live erleben, wenn man möchte.
Ja.
Das Buch ist, wie gesagt, raus, läuft auch ganz gut. Ich meine, es ist heutzutage ja nicht einfach, wenn man erstmal so auf dem Markt ist mit einem kleineren Verlag. Du bist aber auch auf Social Media gut vertreten, Facebook und so weiter. Genau. Du warst auf der Buchmesse, ne?
Ja, war ich auch privat aber. Mhm. Genau, und ich hatte auch die ganzen 2 Jahre im Schreibprozess immer wieder in Autorengruppen eben auch so ein paar Auszüge gepostet und auch immer wieder Textschnipsel für meine Facebook-Follower. Mhm. Und da war halt wirklich auch sehr viel positives Feedback, was mich immer wieder bestärkt hat, das weiterzumachen. Und ich glaube, das hat es dann auch schon so ein bisschen bekannt gemacht, weil als das E-Book draußen war, war das sofort im Ranking drin. Das haben sehr viele dann schon gekauft.
Meine Titel ist nicht schlecht, das heißt, du hast ein Händchen für Marketing. Sex sells, ne?
Ja, ob ich mir damit jetzt wirklich einen Gefallen getan habe mit diesem Titel, weiß ich nicht. Ich hatte da eine andere Intention dabei. Mhm. Aber ich denke, es wird auch sehr viele geben, die das falsch verstehen und dann vielleicht enttäuscht sind, wenn sie es lesen, dass da doch nicht so viel Sex drin ist.
Aber die haben es erstmal gekauft, könnte man jetzt sagen, nein. Ja. Ich glaube, da werden alle mehr oder weniger auf ihre Kosten kommen.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
Wie ist deine Erfahrung bis jetzt? Gehören mehr Frauen zu deinen Lesern oder Männer?
Kann ich so gar nicht sagen.
Aber von der Resonanz, wer meldet sich mehr?
Dann mehr Frauen, ja.
Die haben natürlich andere Fragen. Die Männer denken, oh geil, da kann man ein bisschen mehr das lesen vielleicht. Aber bei Frauen geht es auch darum, die wollen vielleicht auch erfahren, weil es vielleicht ähnlich sich selber wiedererkennen, ne?
Total,
ähnliche Muster haben, dich um Rat fragen. Und unser Podcast hat auch ein bisschen die Aufgabe, sag mal, Menschen zu helfen, die vielleicht auch in verzweifelten Situationen sind und da nicht rauskommen und dann vielleicht diese Folge hören. Was würdest du denn denen, egal jetzt ob Mann, Frau, divers, alles mögliche, mitgeben? Wie kommt man denn aus so toxischen Verhältnissen raus und wie kann man den Mut aufbringen zu sich selbst? Du bist ja diesen Weg gegangen.
Also erstmal muss man, glaube ich, erkennen, dass es toxisch ist. Ja. So, und da muss man sich selber vielleicht reflektieren, warum man das zulässt.
Also, genau, und da muss man auch unangenehme, glaube ich.
Richtig, man hat ja seine Komfortzone auch. Und manchmal ist es einfacher, sich vielleicht selber die Schuld zu geben und manche Dinge auszuhalten, weil man hat ja trotzdem irgendwie so ein bisschen Familie und hat ein paar Annehmlichkeiten. Und ich glaube, dann ist eben dieser Trugschluss, dass das vielleicht angenehmer und schöner ist, als wenn man jetzt einen Cut macht. Weil wenn man jetzt so einen Cut macht, so wie ich das gemacht habe, da war ja ein großes schwarzes Loch. Ich wusste ja gar nicht, wie es weitergeht. Wo gehe ich jetzt hin? Frauenhaus, okay, aber wie geht es dann weiter?
Das ist für viele Frauen, die sind aus materiellen Gründen auch immer, finde ich,
richtig,
so gefangen.
Weil
oft ist der Mann der mehr verdient und dann hat man sich was aufgebaut, ein Haus oder was auch immer. Und dann heißt es ja, ich kann ja hier nicht gehen, ne? Ja, kann man schon, weil letztendlich lassen sie sich kaufen.
Richtig, und wenn dann vielleicht auch keine körperliche Gewalt im Spiel ist, so wie es bei mir war, dann ist es auch nicht ganz eindeutig für sich selber, habe ich jetzt überhaupt das Recht, in ein Frauenhaus zu gehen? Nehme ich da jemanden den Platz weg? Mhm. Das ist dann der nächste noch.
Ach, das hast du auch gedacht?
Ja, und tatsächlich auch, ich war ja dann auch bei der Kripo und da war auch Unverständnis. Also das hat keiner so richtig nachvollziehen können, warum ich ins Frauenhaus jetzt gehe. Ja, das war
weil
wirklich
es so offensichtlich war, ne, wie bei anderen.
Genau, aber ich war in dem Prozess, dass ich da raus will, schon so weit, dass ich mich da auch nicht mehr verunsichert habe lassen. Also es hieß dann auch, ich soll doch mal in die Psychiatrie gehen. Ich bin total labil und ich so, was bringt das jetzt, wenn ich in die Psychiatrie gehe? Also manchmal glaube ich, dann muss man auch an sich selber glauben und nicht mehr so drauf hören, was andere sagen. Dann sollte man auf sein Gefühl hören.
Also wie gesagt, du bist ja zweimal, ich glaube, als du das zweite Mal ins Frauenhaus gegangen bist, da warst du dir absolut sicher. dass du das möchtest. Ja. Musste das eigentlich sein? Weil, ich meine, du lebst ja jetzt alleine in einer Wohnung, aber würdest du sagen, du brauchst das Frauenhaus als so eine Zwischenstation? Du hättest ja auch so rausgehen können.
Ja, das wollte ich auch erst. Also für mich war klar, dass wir uns trennen werden. Oh. Und mein Ex-Partner hat das auch begrüßt. Aber als er dann gesehen hat, dass ich tatsächlich aktiv nach Wohnungen suche, da wollte er das auf einmal unterbinden. Und dann war das wirklich so, dass er unberechenbar geworden ist. Also so die Launen waren ganz schlimm, aber gegen meine Große gerichtet, wo ich dann noch mehr Angst hatte. Also ich habe mich bedroht gefühlt.
Er hat dich gemeint und weil er zu schwach war. Es ist natürlich auch sehr niedrig. Ja.
Richtig. Und also ich selber subjektiv habe mich sehr bedroht gefühlt. Ob das jetzt wirklich so war, das weiß ich nicht. Aber für mich war Gefahr im Verzug. Und ich musste da einfach weg.
Naja, die Frage ist ja, bereust du es jetzt oder würdest du sagen, es war
Nein,
richtig?
Nein, ich bereue es überhaupt
alles richtig
nicht.
Gemacht,
und das war auch im Frauenhaus. Ich habe mich überhaupt nicht erklären müssen. Ich habe denen nur kurz gesagt, was los ist. Alles klar. Weil diese Frauen, die da arbeiten, so eine Situation kennen. Und das war so toll, sich nicht rechtfertigen zu müssen. Jemanden zu haben, der da ist für einen, der einen auch ein bisschen bestätigt in seiner Entscheidung.
Und deine Kinder, deine beiden Töchter, haben das auch mitgetragen?
Ja, die mussten ja.
Aber was sagen die dazu?
Ach, ja, also die Große, die hasst mich immer noch dafür.
Ja, die wäre lieber geblieben?
Die wäre lieber, na, eigentlich nicht. Also, aber jetzt sieht sie es, glaube ich, verklärt. Wir haben sehr viel Streitereien, weil sie immer noch der Meinung ist, es war da alles schön. Sie hat da ihre Freunde aufgegeben, ihre Schule. Ja, das war ein schönes Haus, was wir da hatten. Und daran hängt sie eben noch, an sehr vielen materiellen Dingen.
Wie alt ist sie jetzt?
15.
Ja. Auch die Pubertät gerade, ne?
Genau, richtig. Das war mir egal, ich musste ja die Entscheidung für meine Kinder treffen.
Ja, klar, musst du auch.
Genau, wenn ich jetzt auf meine Kinder hören würde, also klar, sollte man die Kinder mit einbeziehen, aber nicht bei solchen weitreichenden Entscheidungen, weil da ging es ja auch um das Leben meiner Kinder im Endeffekt.
Jetzt ist es so, du hattest mir das Buch ja vorab zugeschickt und mich dann gefragt, und wie fandest du das Ende? Dann habe ich dir gesagt, ja, unbefriedigend. Ich glaube, das hast du mit Absicht gemacht. Ich sage ja, du hast ja Marketinghändchen, ja. Im Film nennt man sowas einen Cliffhanger, ja. Also wenn dann plötzlich so beim ersten Teil so ein ganz harter Cut ist, damit die Leute dann den zweiten Teil gucken, ne? Also das Ganze scheint mir angelegt auf Buch 2, richtig?
Ja, definitiv gibt es ein zweites Buch. Aber dass das Ende so geworden ist, das war gar nicht so beabsichtigt.
Die Tinte war alle, nein.
Nee, ich wollte wirklich irgendwann fertig werden mit dem Buch.
Und ja, ich glaube, das reicht auch so.
Klar, man muss ja irgendwo einen Cut machen.
Aber es ist ja auch gar nicht so schlecht, wenn das Ende jetzt noch nicht so das Happy End ist. Also wenn es doch offen bleibt.
Genau, richtig. Also im zweiten Teil geht es ja dann eben um das Leben hier im Frauenhaus und um diesen Neuanfang und Probleme, die ja immer noch da sind. Man kann ja nicht durch einen Umzug alle seine Probleme hinter sich lassen. Die Probleme sind ja da, weil man selber diese Probleme auch schafft. Und auch ein Teil vielleicht dieses Problems ist.
Was ist eigentlich dein Ziel? Also würdest du, wie soll man dann später in 10 Jahren oder so über dein Buch oder über deine beiden Bücher dann mal reden? Würdest du sagen, ich wollte mal ein Beispiel geben, so ein Leben nach der Wende so ein bisschen ist das ja alles so, ja?
Ja.
Und wie kann es gehen, wenn du mal so den Weg durch ganz unten, durch die ganzen Abgründe machst und am Ende sagst, hier bin ich, so als Vorbild auch für eine moderne Frau?
Auf alle Fälle auch als Vorbild. Wobei dieses Buch, das ich das geschrieben habe, war, glaube ich, eher egoistisch. Weil ich immer das Gefühl habe, mich rechtfertigen zu müssen. Und ich wollte einfach alles dort reinpacken, was ich jemandem ja nicht in 5 Minuten erzählen kann über mich. Ja, also alleine schon vielleicht ein bisschen Verständnis zu bekommen oder anderen damit zu helfen, weil sie Ähnliches erlebt haben, das ist schon, also damit habe ich schon mein Ziel erreicht jetzt schon.
Auf alle Fälle.
Definitiv.
Also dieses Schreiben, du hast ja gesagt, Erkenntnis ist halt das ganz, damit fängt alles an, aber das ist natürlich kein Selbstläufer, man muss auch immer an sich arbeiten, man hat ja auch immer mal diese und jene Phasen, auch du wirst jetzt nochmal schwache Phasen haben und dunkle Phasen haben, die hat jeder in seinem Leben. Was machst du dann eigentlich? Also so, hast du da vielleicht auch einen Tipp für andere, also was zieht dich hoch, wenn es mal eben nicht so läuft, wie man möchte?
Ziel. Also, dass man Ziele hat. Ja, und das Ziel war, dieses Buch fertig zu bekommen. Und jetzt ist es eben, ich sehe, dass sich das gut verkauft. Es kommen Rückmeldungen. Ich habe auch diese Lesenacht und sehe einfach, wow, ja, ich habe anscheinend irgendeine Wirkung auf andere. Dann setzt man sich weitere Ziele. Das hält mich, glaube ich, stark. Ich habe immer wieder mal psychische Einbrüche und Zweifel an mir selber. Aber ich habe ja schon was geschaffen. Das kann man ja nicht wegdenken. Das ist ja da.
Genau. Ja, so geht's jedem. Aber wichtig ist in der Tat, ne, die Fokussierung, die Ziele. Und ich glaube auch, du bist gerade dabei, dein Potenzial zu befreien. Und da wird noch einiges kommen.
Richtig, ich habe auch ganz viele Anfragen von anderen Betroffenen, ob ich ihr Buch schreibe. Auch das wäre eine Möglichkeit, mich damit irgendwann...
Als Ghostwriter dann so. Ja. Man könnte auch Richtung Drehbuch denken, ne?
Ja, das ist tatsächlich, das habe ich schon lange im Kopf. Es kam auch die Rückmeldung, dass es so ein bisschen wie Wir Kinder vom Bahnhof Zoo auch ähneln würde. Und ich habe auch wirklich das Vorhaben, daraus dann auch mal so ein Storyboard erstmal zu machen. Ein Drehbuch werden ja dann andere schreiben, aber ein Storyboard ist jetzt auch schnell geschrieben eigentlich und das vielleicht irgendwo einzureichen. Aber dafür muss es noch ein bisschen bekannter werden.
Kann ja alles noch kommen, aber wie gesagt, ich denke, wir werden von dir noch hören. Danke, dass wir von dir jetzt hören konnten und dass du bei uns warst, Jette Jansen.
Ja, ich danke auch.
So, das war's. Und wer Sündenmädchen jetzt lesen möchte, und ich denke, das werden ganz viele wollen, dem sei gesagt, das ist überall online oder so zu bestellen, oder? Sündenmädchen, Jette Jansen, Chroniken einer Schlampe.
Genau, als E-Book und auch als Taschenbuch erhältlich und auch über mich. Über
Merlins Bookshop, glaube ich, heißt der Verlag. Aber wenn man das eingibt in
überall,
die Suchmaschinen,
Sündenmädchen, bei Thalia, Weltbild,
findet
Amazon.
Man. Und dann bestellen. Hörbuch ist ja auch in der Mache, also gibt es dann auch bald als
Audio. Gibt es auch bald ein Hörbuch und das Hardcover. Gibt es über mich, kann man mich auch kontaktieren über einen Messenger oder über meine Webseite www.jette-schreibt.de.
Genau. Da werden wir dich natürlich verlinken in den sogenannten Shownotes. Und demnächst vielleicht im Kino oder bei Netflix, wer weiß. Mit den Chroniken einer Stadt. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Oliver Geldener und bis zum nächsten Mal.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.